Vor ein paar Tagen, da sagte mir mal jemand, ja, hoffentlich gewöhnen sich die Leute nicht an den Livestream. Und tatsächlich hoffe ich doch auch, dass dem nicht so ist und sie sich stattdessen doch darauf freuen. Darauf freuen, wenn wir uns ja hoffentlich alsbald wieder auch hier in unseren Räumlichkeiten auch wieder persönlich begegnen und begrüßen dürfen. Wer weiß, vielleicht müssen wir den ein oder anderen Namen wieder neu lernen. Vielleicht sind wir auch erstaunt über die neue Frisur oder wie groß oder wie breit jemand geworden ist. Aber bei alledem und darüber hinaus hat uns diese Zeit dieser lokalen Abstinenz von der Gemeinde vielleicht und auch hoffentlich ja den Wert einer lokalen Gemeinde und der geistlichen Familie, die ja damit verbunden ist, ja doch auch wieder ganz neu zu schätzen gelernt. So reserviert und zurückhaltend, wie ich als Mensch eigentlich auch bin, so darf ich Ihnen dennoch sagen, ja, lieber Peter, liebe Marianne, lieber Daniel und wie ihr alle heißt, ja, ich freue mich. Ich freue mich darauf, wenn ich dich und wenn ich sie doch auch bald wieder sehen darf. Bevor wir in das Wort einsteigen, wir haben es ja gehört, das Thema, es lautet die Passionswoche, möchte ich auch noch kurz mit uns beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir jetzt wirklich von Herzen Dank sagen, dass du uns in dieser Zeit doch auch die Möglichkeit schenkst, Herr, die Verbundenheit mit dir zum Ausdruck zu bringen und dass wir als Gemeinde, wenn auch räumlich getrennt, doch als Einheit, als ein Leib unter deinem Namen zusammenkommen dürfen, Herr. Und so bitte ich dich, Herr, schenk Gnade, schenk Freude zu dem heutigen Gottesdienst und hab Lob und Dank dafür. Amen. Ja, das Thema, die Passionswoche. Und wenn ich diesbezüglich auch ja, 2 Wochen verspätet bin, so werde ich Ihnen nun dennoch einen möglichen, aber eben auch wohlgemerkt nur einen möglichen Verlauf der Passionswoche aufzeigen und dabei auf die ein und andere Ungereimtheit zu sprechen kommen. Sie dürfen Ihren Ofen derweil auf Niedergartemperatur stellen, da die Botschaft heute nämlich etwas länger dauern wird und wir ja anschließend schließlich ja auch noch an den Tisch des Herrn treten wollen. Beginnen wir mit Johannes Kapitel 12, Vers 1 und Sie haben es hier vor Augen. Ich hoffe, die Technik spielt entsprechend mit. Johannes Kapitel 12, Vers 1, ich lese es uns. 6 Tage vor dem Passa kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war. Hier haben wir also schon einmal so etwas wie eine erste Zeit- und Standortbestimmung. Wir befinden uns in Bethanien. Und mit diesen 6 Tagen vor dem Passa wird der Samstag vor der Passionswoche gemeint sein, wenn wir denn davon ausgehen, dass der Herr Jesus 6 Tage später, nämlich am Donnerstagabend, mit seinen Aposteln das Passamahl zu sich genommen hat. Und bei dieser Zählweise handelt es sich um eine sogenannte inklusive Zählweise, wo der erste und letzte Tag auch mitgezählt werden. Also Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag kommen wir auf 6 Tage. Im weiteren Verlauf berichtet Johannes, hier eben auch in Kapitel 12, Johannes Kapitel 12, dass Maria, die Schwester des Lazarus, die Füße des Herrn Jesus mit Öl salbte. Auf diese Begebenheit werde ich noch zurückkommen, wenn es nämlich um die Frage geht, wann und wo das jetzt letztendlich wirklich stattgefunden hat, da nämlich Matthäus und Markus in ihren Evangelien dieses Geschehen ja doch anders einordnen, als dass es Johannes augenscheinlich tut. Aber wie gesagt, dazu später. Gehen wir einen Schritt weiter. Am Samstag kommt der Herr Jesus mit seinen Jüngern also nach Bethanien, das etwa 3 bis 4 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Und am darauf folgenden Tag, dem sogenannten Palmsonntag,
Da zieht der Herr Jesus auf einem Esel reitend triumphal in Jerusalem ein. Im Übrigen eine der wenigen Begebenheiten, über die alle vier Evangelien berichten. Und so heißt es in Johannes Kapitel 12 in den Versen 12 und 13. Johannes Kapitel 12, die Verse 12 und 13. Am folgenden Tag, das heißt der Tag, nachdem man in Bethanien angekommen war, als viele Leute, die zum Fest, und zwar zum Passafest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen ihm entgegen und riefen: Hosianna, Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn. Und dieser sogenannte Palmsonntag, über den es allein sich ja schon lohnen würde, einen Gottesdienst abzuhalten, dieser sogenannte Palmsonntag war der erste Tag dieser Passionswoche, und genau eine Woche später kam es zum größten Sieg der Weltgeschichte mit der triumphalen Auferstehung des Herrn Jesus aus den Toten. Und interessant ist noch, wenn die Technik das vielleicht auch den Leuten wieder vor Augen hält, ja, interessant ist noch, dass der Tag, als der Herr Jesus in Jerusalem hineinritt, hier dieser 10. Nissan, der Tag war, an dem einst die Passahlämmer im Zuge des Auszugs aus Ägypten zur Schlachtung ausgewählt werden sollten. Wir finden das im 2. Buch Mose. Ich will es Ihnen wieder vor Augen führen. 2. Mose, Kapitel 12, Vers 3. Israel befindet sich ja noch in Ägypten, unmittelbar vor dem Auszug. Und Gott spricht zu Mose und zu Aaron. 2. Mose, Kapitel 12, Vers 3. Redet zu der ganzen Gemeinde Israels und sprecht: Am 10. Tag dieses Monats, 10. Nissan, am 10. Tag dieses Monats nehme sich jeder Hausvater ein Lamm für jedes Haus. 9 Plagen hatte der Pharao schon über sich ergehen lassen müssen. Und unmittelbar vor der 10. und schlimmsten Plage, nämlich dem Tod aller Erstgeburt, erfolgte hier diese Anweisung, um eben vor dieser Plage verschont zu bleiben und bereit zu sein für den unmittelbar bevorstehenden Auszug aus Ägypten. Und nach dieser Auswahl sollten diese Lämmer 4 bzw. 5 Tage lang zugerüstet und aufbewahrt werden, bis zum 14. Nissan und der Schlachtung am Abend. Das finden wir dann im weiteren Verlauf des Textes aus dem 2. Buch Mose, Kapitel 12, die Verse 5 und 6. Dieses Lamm, das am 10. Nissan erwählt, bestimmt und ausgewählt wurde, dieses Lamm aber soll makellos sein, männlich und einjährig. Von den Schafen oder Ziegen sollt ihr es nehmen und ihr sollt es aufbewahren bis zum 14. Tag dieses Monats. Und die ganze Versammlung der Gemeinde Israels soll es zur Abendzeit schächten. Und genau an diesem besagten 14. Nissan, das war dann zur Zeit des Herrn Jesus eben der Donnerstag, da haben auch die Jünger des Herrn Jesus das Passahlamm vorbereitet und am Abend mit dem Herrn gegessen. Darauf werde ich dann später noch zu sprechen kommen. Das mal soweit. Wenn wir uns jetzt den weiteren Verlauf der Passionswoche anschauen, müssen wir uns 2 grundsätzliche Dinge merken. Erstens, der Herr Jesus, er hat während der Passionswoche nicht in Jerusalem Quartier bezogen, sondern in Bethanien. Wir erinnern uns an Johannes Kapitel 12, 6 Tage vor dem Passa kam Jesus nach Bethanien. In Markus Kapitel 11, Vers 11, da berichtet Markus, dass der Herr Jesus am Palmsonntagabend nach Bethanien zurückkehrte. Und in Matthäus
Kapitel 21, Vers 17, da heißt es analog in Matthäus, Kapitel 21, Vers 17, und er ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und übernachtete dort. Kurzum, während den ersten Tagen der Passionswoche wohnte der Herr Jesus in Bethanien. Und er ging von dort aus täglich diese 3 bis 4 Kilometer nach Jerusalem hinauf. Und ein zweites müssen wir uns merken, dass der Herr Jesus jedes Mal, wenn er in Jerusalem war, auch in den Tempel ging. Das war eine Selbstverständlichkeit. Nicht nur anlässlich des Passafestes, sondern immer, wenn der Herr Jesus in Jerusalem war, ging er auch in das Haus seines Vaters, in den Tempel. Und so heißt es beispielsweise im Lukas-Evangelium, Lukas Kapitel 19, Vers 47, und er lehrte täglich, im Tempel. Und damit kommen wir zum Montag. Montag, der 11. Nisan. Und an diesem Montag haben sich 2 bedeutsame Dinge ereignet, nämlich die 2. Tempelreinigung und die Verfluchung des Feigenbaums. Also, es ist Montag, 11. Nissan, und in Markus Kapitel 11, da heißt es wie folgt, das dürfen Sie jetzt gerne auch zu Hause aufschlagen, weil wir werden uns hauptsächlich im Markus-Evangelium bewegen, dann haben Sie das schon mal schön vor Augen. Wir lesen ab Markus Kapitel 11 die Verse 12 bis 14. Markus 11, die Verse 12 bis 14. Und als sie am folgenden Tag, jetzt nach Palmsonntag, also der Montag, und als sie am folgenden Tag Bethanien verließen, man hatte die Nacht also wieder in Bethanien verbracht, hatte er Hunger. Und als er von fern einen Feigenbaum sah, der Blätter hatte, ging er hin, ob er etwas daran finden würde. Und als er zu ihm kam, fand er nichts als Blätter, denn es war nicht die Zeit der Feigen. Und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit nie mehr eine Frucht von dir. Das war die Verfluchung des Feigenbaums. Und dann schreibt Markus, und seine Jünger hörten es. Das müssen wir uns merken. Und seine Jünger hörten es, wie der Herr Jesus den Feigenbaum verflucht. Also laut Markus hat der Herr Jesus jetzt auf dem Weg von Bethanien nach Jerusalem den Feigenbaum verflucht. Und dann geht es weiter, Vers 15, Markus 11, Vers 15. Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel, ich flechte ein, so wie er es an jedem Tag gemacht hat. Und er begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer und so weiter und so fort. Stichwort Tempelreinigung. Und dann springen wir zu Vers 19, Markus 11, Vers 19. Und als es Abend geworden war, ne, Montagabend, ging er aus der Stadt hinaus. Und ich flechte wieder ein. Zurück nach Bethanien, wo man dann auch die Nacht verbracht hat. Also, wir halten fest, gemäß Markus fand die Tempelreinigung einen Tag nach Palmsonntag und nach der Verfluchung des Feigenbaumes statt. Aber wenn wir jetzt im Matthäus-Evangelium lesen würden, dann könnten wir annehmen, dass die Tempelreinigung bereits an Palmsonntag stattgefunden hat. Wir lesen das jetzt nicht, aber das können Sie zu Hause ja vielleicht mal nachholen, so als kleine Hausaufgabe heute Nachmittag. Lesen Sie mal Matthäus Kapitel 21. Matthäus Kapitel 21 und dann vergleichen Sie das hier mit Markus Kapitel 11. Und hätten wir jetzt nur das Evangelium nach Matthäus, dann müssten wir annehmen, dass die Tempelreinigung bereits an dem Sonntag, sprich an Palmsonntag, stattgefunden hat. Aber wie ist jetzt dieser scheinbare Widerspruch zu erklären? Nun, indem wir uns einfach an das grundsätzliche Prinzip erinnern, dass der Herr Jesus ja an jedem Tag, An jedem Tag während dieser Passionswoche von Bethanien nach Jerusalem ging und auch an jedem dieser Tage den Tempel betrat. Das heißt, natürlich ging der Herr Jesus auch an dem Sonntag, sprich Palmsonntag, in den Tempel, so wie es Matthäus überliefert. Aber die Tempelreinigung, die erfolgte erst einen Tag später, so wie es Markus berichtet. Matthäus jedoch, er unterscheidet hier nicht. Matthäus erfasst das zusammen. Warum? Weil er gar nicht chronologisch, sondern thematisch vorgeht. Und das bedeutet, Matthäus erzählt in seinem Bericht, wie der Herr Jesus am Sonntag in den Tempel ging, so wie es an jedem der darauffolgenden Tage ja auch machte. Und er berichtet dann in einem Atemzug über die Tempelreinigung, auch wenn diese tatsächlich erst einen Tag später stattfand. Und dieser Einschub, beziehungsweise diese seine thematische Vorgehensweise, ist dann eigentlich auch die logische Schlussfolgerung oder auch die Erklärung für das folgende Problem in Bezug auf den verdorrten Feigenbaum. Denn im Markus-Evangelium hatten wir gelesen, dass der Jesus an diesem besagten Montag, ja, auf dem Weg von Bethanien nach Jerusalem den Feigenbaum verflucht und anschließend in Jerusalem ankommend den Tempel reinigte. Das ist eigentlich eine logische zeitliche Abfolge. Matthäus aber, wie gesagt, prüfen Sie es heute Nachmittag nach, lesen Sie Matthäus Kapitel 21. Matthäus aber berichtet zuerst von der Tempelreinigung und danach von der Verfluchung des Feigenbaumes. Aber wie gesagt, die Lösung liegt eben darin, dass Matthäus die Tempelreinigung aus thematischen Gründen einschiebt bzw. vorzieht und nicht in der zeitlichen Abfolge berichtet. Aber das ist jetzt nicht das einzige Problem, auf das wir hier stoßen, sondern Matthäus überliefert, dass der Feigenbaum sofort verdorrte und sich die Jünger darüber verwunderten. Das will ich uns jetzt mal lesen aus Matthäus Kapitel 21. Matthäus Kapitel 21 ab Vers 19. Matthäus Kapitel 21 Vers 19, da schildert Matthäus die Verfluchung des Feigenbaums und da heißt es im letzten Satz aus Vers 19, Matthäus 21 Vers 19, und auf der Stelle, wir könnten auch sagen, sofort, und auf der Stelle verdorrte der Feigenbaum. Und als die Jünger es sahen, verwunderten sie sich und sprachen, wie ist der Feigenbaum so plötzlich verdorrt? Aber was sagt uns Markus? Markus 11, Vers 14, gehen wir zurück ins Markus-Evangelium. Markus 11, Vers 14, wir hatten es ja schon gelesen, ich wiederhole. Markus 11, Vers 14, und Jesus begann und sprach zu ihm, es esse in Ewigkeit niemand mehr eine Frucht von dir, und seine Jünger hörten, nicht sahen. Und seine Jünger hörten. Und dann geht es wie folgt weiter, Vers 20, wir springen zu Vers 20, Markus 11, Vers 20. Und als sie am darauffolgenden Morgen, ne, Markus ist seiner Zeit schon einen Tag voraus, Markus ist jetzt am Dienstagmorgen angelangt, und als sie am Morgen vorbeikamen, da sahen sie, dass der Feigenbaum von den Wurzeln an verdorrt war. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Also, langsam zum Mitdenken. Wenn ich zu schnell bin, müssen Sie es sagen. Ne? Gemäß Matthäus verwunderten sich die Jünger sofort über den verdorrten Feigenbaum. Aber gemäß Markus erfolgte die Verwunderung und das daraus resultierende Gespräch erst einen Tag später. Nun, die Lösung liegt darin, und zwar jetzt mal völlig unabhängig davon, dass ja auch das Wort sofort ein dehnbarer Begriff ist, ne?
Also wenn meine Frau sagt, sie kommt sofort, ne? Gut, lassen wir das. Aber hier, zurück zu der Lösung. Ja, der Baum, er ist sehr wohl sofort erstorben bzw. verdorrt. Aber praktisch sichtbar war das erst am darauf folgenden Tag. Das ist ungefähr so, ne, als wenn Sie mir heute aufs Auge schlagen und dieses morgen erst blau wird. Kein allzu gelungener Vergleich, gebe ich zu, aber ich denke, Sie wissen, was ich meine. Matthäus aber, er fasst das wieder zusammen als ein Geschehen, er unterscheidet hier gar nicht. Warum? Weil es ihm eben nicht um eine lückenlose Chronologie geht, sondern um die Sache bzw. um eine thematische Erzählweise. Markus hingegen, er berichtet zusätzlich und somit auch genauer, detaillierter, dass man am darauf folgenden Tag, nachdem der Herr Jesus den Baum verflucht hatte, das wäre jetzt eben schon der Dienstag, dass man ja wieder an diesem Baum vorbeigekommen war und man die Auswirkungen der Verfluchung hat sehen können. Am Montag hat man es nur gehört, wie der Herr Jesus den Baum verflucht. Und am Dienstag hat man es schließlich gesehen. Und so schreibt Markus es ja auch. Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm: Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, und zwar einen Tag zuvor, ist verdorrt. Also wir sehen, egal wie wir es auch drehen und wenden, jedenfalls widersprechen sich diese Evangelien nicht, nein, nein, sondern diese ergänzen sich. Das, was Matthäus zusammenfasst, das berichtet Markus im Detail und chronologisch. Und tatsächlich eignet sich das Markus-Evangelium auch am besten, wenn wir jetzt einem chronologischen Faden der Passionswoche folgen will. Und deswegen lesen wir auch hauptsächlich jetzt diesbezüglich aus dem Markus-Evangelium. So, wir halten das bisher Gesagte fest. Ich werde mich zwischendurch immer wieder wiederholen. Deswegen, ich sagte ja bereits, gucken Sie nach Ihrem Sonntagsbraten, ne? Niedergartemperatur. Es geht heute einfach etwas länger. Halten wir das bisher Gesagte fest. Samstag. Der Jesus, er kommt mit seinen Jüngern nach Bethanien und er bezieht dort Quartier. Sonntag. Der Jesus, er geht mit seinen Jüngern nach Jerusalem, wo ihm viele einen euphorischen Empfang bereitet und er besucht an diesem Tag auch den Tempel. Am Abend kehrt man nach Bethanien zurück. Und wir merken uns, dass dieser 10. Nissan, hier Palmsonntag, 10. Nissan, zugleich der Tag war, an dem man einst im Zuge des Auszugs aus Ägypten das Passahlamm für die Familie aussonderte bzw. erwählte. Montag. Erneut bricht man von Bethanien auf und auf dem Weg nach Jerusalem verflucht der Herr Jesus den Feigenbaum. In Jerusalem angekommen, kommt es zur Tempelreinigung und am Abend kehrt man nach Bethanien zurück. Dienstag. Wiederum macht man sich von Bethanien aus auf den Weg nach Jerusalem und erneut kommt man am Feigenbaum vorbei. Als Petrus den verdorrten Baum sieht, erinnert er sich an das Geschehen des Tages zuvor. Und somit sind wir also am Dienstag angelangt, Dienstag der 12. Nissan, und wir befinden uns wieder in Jerusalem. In Markus hatten wir gelesen, wie man auf dem Weg von Bethanien nach Jerusalem erneut am verdorrten Feigenbaum vorbeigekommen war. Und im Zuge dessen heißt es dann weiter, Markus 11, die Verse 27 und 28. Markus 11, Vers 27, Vers 28. Wie gesagt, gerade das Markus-Evangelium liefert uns eine wunderbare Chronologie. Markus 11, Vers 27. Und sie kamen wiederum nach Jerusalem, Dienstag. Und als er im Tempel umherging, also auch hier wieder, man ging jeden Tag in den Tempel, traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sprachen zu ihm: In welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Also, auch hier erfahren wir wieder, dass der Jesus jedes Mal aufs Neue in den Tempel ging, wenn er in Jerusalem war. Das war eine Selbstverständlichkeit.
Und an diesem besagten Dienstag, da kommt es dann nicht nur zu der Frage nach seiner Vollmacht, sondern auch zu bisweilen heftigen Diskussionen mit der religiösen Führungsschicht, die tags zuvor Zeugen der vollmächtigen Tempelreinigung geworden waren. Des Weiteren kommt es zu den verschiedensten Begebenheiten, in denen der Herr Jesus seine Jünger lehrt und unterweist, so zum Beispiel auch zu einigen seiner Gleichnisreden und auch seine Endzeitrede auf dem Ölberg, fand an diesem besagten Dienstag statt. Und im Lukas-Evangelium endet dieser ereignisreiche Tag mit den Worten aus Lukas Kapitel 21, Vers 37. Lukas 21, Vers 37. Er war aber tagsüber im Tempel und lehrte. Bei Nacht aber ging er hinaus und übernachtete an dem Berg, welcher Ölberg heißt. Das heißt, in dieser Nacht, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, da ging man nicht nach Bethanien zurück, sondern man übernachtete am Ölberg, wo er zuvor seine Endzeitrede gehalten hatte. Und erst am darauffolgenden Tag, nachdem man noch zuvor früh am Morgen im Tempel war, kehrte man nach Bethanien zurück. Denn so heißt es weiter im Lukas-Evangelium, Lukas 21, Vers 38, und alles Volk kam früh, also am Mittwochmorgen nach der Nacht am Ölberg, zu ihm in den Tempel, um ihn zu hören. Hier haben Sie somit die Ereignisse von diesem Dienstag auch noch einmal vor Augen, einschließlich der Übernachtung am Ölberg. Was hat sich alles zugetragen? Wir erinnern uns an den verdorrten Feigenbaum, den der Jesus am Montag verflucht hat. Sichtbar für die Jünger war es am Dienstag. Wir denken an einige seiner Gleichnisreden. Wir denken an die Konfrontation mit den Religiösen und die Frage nach seiner Vollmacht. Wir denken natürlich an seine Endzeitrede auf dem Ölberg und schließlich auch die Übernachtung auf demselbigen. Ja, und damit kommen wir zum Mittwoch. Mittwoch, der 13. Nissan, welcher in Markus Kapitel 14, Vers 1, also wir springen jetzt ins 14. Kapitel. All das, was vorher war, zwischen Kapitel 11 bis hin hier zu Kapitel 14, das sind alles Dinge, die sich an diesem Dienstag zugetragen haben. Und dann heißt es Markus 14, Vers 1, Markus 14, Vers 1, es war aber zwei Tage vor dem Passa, auch hier wieder inklusive Zählung, ne? Mittwoch Tag 1, Donnerstag Tag 2, es war aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und hier erfahren wir schon einmal, dass eben das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote hier gar nicht unterschieden wird, sondern als zusammenhängende Einheit betrachtet wird. Ich werde später noch darauf zu sprechen kommen. Und unmittelbar im Anschluss daran, also Markus Kapitel 14, berichtet dann Markus, genauso wie im Übrigen auch Matthäus in seiner Parallelstelle oder in seinem Evangelium aus Kapitel 26, von der Salbung mit Öl, von der wir bereits in Johannes Kapitel 12 etwas gehört hatten. Ich will jetzt nur mal den ersten Vers hier aus dieser Begebenheit lesen, also Markus Kapitel 14, Vers 3. Nochmal, in Vers 1 haben wir diese Zeitbestimmung, ja, es war aber zwei Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote, Mittwoch, 13. Nissan. Und dann heißt es in Vers 3, Markus 14, Vers 3, und als er in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen war und zu Tisch saß, da kam eine Frau mit einem Alabasterfläschchen voll Salböl, echter, kostbarer Narde, und sie zerbrach das Alabasterfläschchen und goss es auf sein Haupt. So, und da stoßen wir auf ein Problem. Denn im Johannesevangelium hatten wir ja, ja nicht gelesen, aber ich habe es erwähnt, Johannes Kapitel 12, dass sich das ja schon ein paar Tage zuvor ereignet hatte, nämlich am Samstag, 6 Tage vor Passa. Stellen wir das mal gegenüber und stellen wir uns dahingehend die Frage, ja, wann und wo hat sich denn nun diese Salbung mit Öl ereignet? Also, in Markus, Matthäus Evangelium berichtet identisch wie Markus, in Markus, das ist hier die linke Spalte, da haben wir gelesen, dass dieses Geschehen im Hause Simon des Aussätzigen stattfand. Und zwar ganz offensichtlich am Mittwoch, dem 13. Nissan, 2 Tage vor Passa. In Johannes Kapitel 12 jedoch heißt es, 6 Tage vor dem Passa kam Jesus nach Bethanien, wo Lazarus war. Und sie machten ihm nun dort ein Gastmahl und Martha diente und so weiter und so fort. Und im Zuge dessen kommt es dann zu der Salbung mit Öl. Also was denn jetzt? Fand die Begegnung hier im Haus von Lazarus oder im Haus von Simon statt? Und fand diese damit verbundene Salbung am Samstag oder am darauffolgenden Mittwoch statt? Nun, zum einen sei betont, dass Johannes gar nicht von dem Haus von Lazarus schreibt, sondern lediglich von dem Ort. Von dem Ort, wo Lazarus war, also in Bethanien. Das ist ungefähr so, als wenn Sie sagen würden, ich fahre nach Lottstetten, da wo Thomas Lied ist. Aber das heißt noch lange nicht, dass ich Sie auch in mein Haus reinlasse. Aber jetzt mal völlig unabhängig davon, ist eine Erklärung die, dass der Herr Jesus am Samstag nach Bethanien kam und ich setze jetzt mal voraus, auch tatsächlich im Haus von Lazarus Quartier bezog. Das wäre dann das, was in Johannes Kapitel 12 geschrieben steht. Und da der Herr Jesus ja an jedem Tag von Jerusalem auch wieder nach Bethanien zurückkehrte, wurden der Herr Jesus samt seinen Jüngern und wohl auch mit Lazarus und seinen beiden Schwestern hier an diesem Mittwoch in das Haus von Simon eingeladen, der ja ebenfalls in Bethanien wohnte und sicherlich auch gut bekannt war mit Lazarus und seiner Familie. Und diesen Simon hatte der Herr Jesus ganz offensichtlich irgendwann zuvor einmal von seinem Aussatz geheilt. Das jedenfalls lässt der Text hier vermuten. Und diese Heilung, die nirgends in keinem der 4 Evangelien erwähnt und beschrieben wird, diese Heilung wäre eine der Begebenheiten gewesen, über die es in Johannes Kapitel 20, Vers 30 heißt, noch viele andere Zeichen tat Jesus nun vor seinen Jüngern, die in diesem Buch nicht geschrieben sind. Also, der Herr Jesus hat am Samstag, dem 9. Nissan, im Haus von Lazarus Quartier bezogen und war am Mittwoch, dem 13. Nissan, im Hause Simons eingeladen, wo Martha und Maria die Mahlzeit vorbereiteten. Und das passt auch sehr gut in den Zeitplan. Da nämlich an diesem Tag, an diesem Mittwoch, ja, der Herr Jesus, nachdem man ja die Nacht zuvor am Ölberg verbracht hatte, sich gar nicht mehr allzu lange in Jerusalem aufgehalten hatte, sondern den Mittwoch hauptsächlich in Bethanien verbrachte. Und damit wäre auch die Frage beantwortet, wann die Salbung mit Öl stattfand. Nämlich tatsächlich an dem Mittwoch, so wie es Matthäus und Markus berichten, also 2 Tage vor dem Passafest. Und wir sehen auch hier wieder, ja, die Evangelien widersprechen sich nicht, sondern diese ergänzen sich. Das, was Johannes in einem Atemzug zusammenfasst, das berichten Markus und Matthäus im Detail. So, nochmals hier ein kleiner Überblick über das bislang Geschehene. Am Samstag kommt der Herr Jesus mit seinen Jüngern nach Bethanien, wo man für die nächsten Tage übernachtet, vermutlich im Haus von Lazarus. Am Sonntag wird man in Jerusalem mit Palmenzweigen geradezu euphorisch empfangen. Am Montag verflucht der Herr Jesus den Feigenbaum und es findet die Tempelreinigung statt. Am Dienstag kommt man erneut am verdorrten Baum vorbei. Und in Jerusalem kommt es zu den verschiedensten Begebenheiten, unter anderem zu seiner Endzeitrede auf dem Ölberg, wo man auch übernachtet. Am Mittwochmorgen geht man in den Tempel, so wie man es an jedem Tag machte. Danach aber, höchstwahrscheinlich sogar schon im Laufe des Vormittags, kehrt man nach Bethanien zurück. Und im Hause Simons findet die Salbung mit Öl statt. Ja, und an diesem Mittwoch, da kam dann auch der Hohe Rat, der sogenannte Sanhedrin, zusammen, um zu beraten, wie man Jesus würde ergreifen und töten können. Markus 14, Vers 1. Markus 14, Vers 1. Es war aber 2 Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Und die obersten Priester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List ergreifen und töten könnten. Sie sprachen aber nicht während des Festes, damit kein Aufruhr unter dem Volk entsteht. Und im Zuge dessen fand dann auch der Verrat von Judas Iskariot statt. Denn so geht es dann weiter in Vers 10, Markus 14, Vers 10. Da ging Judas Iskariot, einer von den 12, hin zu den obersten Priestern, um ihn an sie zu verraten. Sie aber waren erfreut, als sie das hörten, und versprachen ihm Geld zu geben. Und er suchte eine gute Gelegenheit, um ihn zu verraten. Das heißt, Judas Iskariot, er verließ nach der Salbung des Herrn Jesus, worüber er sich ja auch ereifert hatte, das Haus von Simon, und er ging zu einem der obersten Priester, um seinen Verrat anzubieten. Und damit kommen wir zum Donnerstag. Markus Kapitel 14, Vers 12. Markus 14, Vers 12, und am ersten Tag der ungesäuerten Brote. Also wir sehen, wie Markus uns hier wirklich detailliert Tag für Tag beschreibt. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Und jetzt fragen wir uns zunächst einmal, jetzt wo wir ja an dem Donnerstag, dem 14. Nissan angelangt sind, fragen wir uns doch zunächst einmal, ja wann überhaupt das eigentliche Passa gefeiert wurde. Wir hatten eingangs aus dem 2. Buch Mose Kapitel 12 gelesen, das war ja so die erste Bestimmung des Passafestes. Und da hatten wir gelesen, wie am 10. Nissan die Lämmer ausgewählt und 4 bzw. 5 Tage lang zugerüstet und aufbewahrt werden sollten. Und in diesem Zusammenhang habe ich gesagt, dass das der Tag war, an dem der Herr Jesus Jahrhunderte später in Jerusalem mit einem Hosianna in der Höhe empfangen wurde, sprich Palmsonntag. Und im übertragenen Sinne, ja, können wir hier wirklich sagen, ja, die Menschen, die jubeln, die Menschen frohlocken, ja, die Menschen, sie sind außer sich vor Freude, da das stellvertretende Opferlamm ausgewählt und bestimmt wurde. Ja, die Erlösung naht. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Seht doch nur das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und nach dieser Auswahl der Lämmer sollten diese dann 4 bzw. 5 Tage lang geprüft und vorbereitet werden, da es sich zwingend um makellose Lämmer ohne jeden Fehl und Tadel handeln musste. Und auch hier kann man wahrlich sagen, ja, dass in dieser Zeit der Karwoche, in dieser Zeit der Passionswoche, der Herr Jesus tatsächlich auf Herz und Nieren geprüft wurde und sich als makellos, ohne Fehl und Tadel erwiesen hatte. Nichts konnte man dem Herrn Jesus vorweisen. Man musste auf Lügen und auf Intrigen zurückgreifen. Und so heißt es ja auch im 1. Petrusbrief, ne? 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 22, er hat keine Sünde getan. Es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Und selbst Pilatus, dieser hartgesottene Römer namens Pontius Pilatus, selbst Pilatus musste bezeugen: Ich finde keine Schuld an diesen Menschen. Ja, der Gerechte leidet und stirbt für die Ungerechten. Und der, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht worden. Und dann, nach diesen 4 bzw. 5 Tagen, das wäre jetzt der 14. Nisan, da sollten diese makellosen Lämmer zur Abendzeit hin, das heißt noch vor Sonnenuntergang, geschlachtet und noch in derselben Nacht, dann nach Sonnenuntergang, gegessen werden. Sprich, zur Zeit des Herrn Jesus, der sogenannte Gründonnerstag. Das war die erste und ursprüngliche Anordnung in Bezug auf das Passa, nachzulesen im 2. Buch Mose, Kapitel 12. Und laut dem Geschichtsschreiber Josephus Flavius, da wurden zur Zeit des Herrn Jesus die Lämmer an diesen besagten 14. Nissan in der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr, also noch vor Sonnenuntergang, geschächtet. Das war das sogenannte persönliche Abendopfer, das dann unmittelbar im Anschluss daran, nämlich mit und nach Sonnenuntergang, innerhalb der Familie als Passamahl zu sich genommen wurde. Und genauso haben es der Herr Jesus und seine Familie, seine Jünger, seine Apostel auch gemacht. So wie überhaupt der Herr Jesus niemals ein mosaisches Gesetz übertreten hat. Er hat 2 seiner Jünger an diesem 14. Nissan ausgesandt, die das Passa vorbereitet haben, und am Abend desselben Tages saß man gemeinsam am Tisch, um das Passa zu feiern. Und interessant ist noch, dass es im 5. Buch Moses gab, ja dann später natürlich auch dann im Zuge der Wüstenwanderung und dann nachher auch im verheißenen Land weitere Anordnung bezüglich des Passas, wie man es zu feiern hat. Und interessant ist noch, dass es im 5. Buch Mose in Kapitel 16 dann heißt, dass Gott selbst den Ort erwählen wird, wo das Lamm geschlachtet und das Mahl eingenommen werden soll. 5. Buch Mose, Kapitel 16, die Verse 6 und 7. Und da heißt es wie folgt: An dem Ort, den der Herr, der Gott Israels, Herr Jahwe, dein Gott erwählen wird, dort sollst du das Passa schlachten. Und an dem Ort, den der Herr Jahwe, dein Gott erwählen wird, sollst du es essen. Das war damals eine Anordnung für die Israeliten auf dem Weg in das verheißene Land, also noch in der Wüste. Aber darüber hinaus ist das wie eine prophetische Schau auf das, was der Jesus ist, gemacht und erfüllt hat. Denn die Jünger des Herrn Jesus haben ihn ja gefragt, wo sie das Passa zubereiten und mit ihm einnehmen sollen. Ja, wir erinnern uns an Markus Kapitel 14, Vers 12. Wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Und daraufhin bestimmte der Herr Jesus ganz präzise und zielgerichtet den Ort. Wir lesen die Verse 13 bis 16. Markus 14, die Verse 13 bis 16. Und er sendet 2 seiner Jünger. Im Lukas-Evangelium werden diese beiden Jünger im Übrigen auch mit Namen genannt. Es waren nämlich Petrus und Johannes. Und er sendet 2 seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht in die Stadt. Da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt. Und wo er hineingeht, da sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt fragen. Wo ist das Gastzimmer, an dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, das mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, wie er es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passa. Ja, der Herr Jesus ergab sich auch hier wieder, abermals. Hier insbesondere auch seinen Aposteln. Ein weiteres Mal in seiner Vollmacht und in seiner Gottheit zu erkennen. Er ist der Herr. Er ist der Jahwe, der aufzeigt, wo das Lamm geschlachtet und gegessen werden soll. Und des Weiteren bedenken wir, dass das ursprüngliche Passafest doch eingesetzt wurde im Gedenken des Auszugs aus Ägypten und der Verschonung vor dem sogenannten Würgeengel, der die Erstgeburt der Ägypter richtete. Das ist die ursprüngliche Bedeutung. Und auch hier können wir wieder wunderbare Parallelen ziehen zu dem von Gott gesandten Lamm Gottes. Ja, so wie einst die Israeliten durch das gnädige Eingreifen Gottes aus der Knechtschaft der gottlosen Ägypter herausgeführt wurden, so wird ein jeder, der an Jesus Christus als sein stellvertretendes Opferlamm glaubt, aus den Mächten der teuflischen Finsternis herausgerissen. Ja, so wie einst aufgrund des Blutes des Lammes der Würgeengel das Volk Israel verschonte, die im Glauben und im Gehorsam die Oberschwelle und die Türpfosten mit diesem Blut bestrichen. So ist es einzig und allein Gottes Gnade, der den Sünder aufgrund des kostbaren Blutes unseres Herrn Jesus verschont. Und interessant ist obendrein, dass der Monat, in welcher das Passa gefeiert werden soll, den Anfang des religiösen Jahres darstellt. Es war der Neuanfang. Es war der Neuanfang Israels mit dem von Gott verheißenen Land vor Augen. Und hiermit symbolisiert das Passa auch unseren Neuanfang, ja? Unsere Neugeburt, ja, für alle, die glauben und Anteil haben an dem, was der Jesus für uns am Kreuz vollbracht hat. Denn siehe, alles ist neu geworden und das Alte ist vergangen. Ja, die Knechtschaft, unser altes, verdorbene Leben, das liegt hinter uns. Und damit haben auch wir das von Gott verheißene Land vor Augen, unser himmlisches Bürgerrecht, unsere himmlische Heimat. Also gehen wir einen Schritt weiter. Wir halten fest. Am 14. Nissan bereiteten die Jünger des Herrn Jesus das Passa vor. Und noch in derselben Nacht hat man es gemeinsam zu sich genommen. Und nebst diesen persönlichen Abendopfern, das Passafest, das war etwas ganz Persönliches. Und nebst diesen persönlichen Abendopfern, die noch in derselben Nacht verzehrt werden sollten, wurden am darauffolgenden Morgen, der 15. Nissan, wurden am darauffolgenden Morgen im Zusammenhang mit dem Fest der ungesäuerten Brote die speziellen Opfertiere im Tempel durch die Priester dargebracht. Und das möchte ich uns lesen aus dem 4. Buch Mose, Kapitel 28. 4. Mose, Kapitel 28, ich lese ab Vers 16. 4. Mose, Kapitel 28, ab Vers 16. Aber am 14. Tag des ersten Monats, 14. Nissan, ist das Passa des Herrn. Merken wir, das eigentliche Passa, wenn wir von Passa sprechen, das war nur ein Tag, der 14. Nissan. Und am 15. Tag desselben Monats, 15. Nissan, ist das Fest. 7 Tage lang soll man ungesäuertes Brot essen, deswegen auch das Fest der ungesäuerten Brote. Am ersten Tag, und zwar am ersten Tag dieses Festes, also der 15. Nissan, soll eine heilige Versammlung sein. Da sollt ihr keine Werktagsarbeit verrichten, sondern ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer, nämlich ein Brandopfer, darbringen. 2 junge Stiere, einen Widder und 7 einjährige Lämmer. Makellos sollen sie sein. Und dann folgen weitere Opfer und Anordnungen. Und dann lese ich Vers 22. Dazu, zusätzlich, nebst dem, dazu einen Bock als Sündopfer, um Sühnung für euch zu erwirken. Und dies sollt ihr opfern, zusätzlich zu dem Brandopfer am Morgen, das ein beständiges Brandopfer ist. Und dieses Fest der ungesäuerten Brote, was dann 7 Tage lang andauern sollte, während diesem Fest, da wurden an jedem Tag, morgens wie auch abends, entsprechende Opfer dargebracht, so wie sie hier beschrieben und angeordnet wurden. Und wir sehen an dieser Schilderung hier aus dem 4. Buch Mose, aber auch hier diesen fließenden Übergang vom Passa, das eigentlich nur einen Tag dauerte, zum Fest der ungesäuerten Brote, das am 15. Nisan seinen Anfang nahm und eine Woche lang gefeiert wurde. Und tatsächlich war es so, dass das Passa oder auch das Passafest, ja, und hier das Fest der ungesäuerten Brote als eine zusammenhängende Einheit verstanden wurde, so dass auch die Begriffe Passa, Passafest, Fest der ungesäuerten Brote austauschbar und für das gesamte Fest gebräuchlich waren. Und ich denke, den stärksten Beweis hierfür, den liefert uns Lukas in seinem Evangelium in Kapitel 22, Vers 1, damit Sie auch sehen, dass das keine willkürliche Auslegung von mir ist, sondern da heißt es nämlich wie folgt, Lukas Kapitel 22, Vers 1, es nahte aber das Fest der ungesäuerten Brote, das man Passa nennt. Ne? Hier haben wir den Beleg. Und das wiederum erklärt auch, dass auch Markus in unserem gelesenen Text aus Kapitel 14, Vers 12 davon spricht, am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete. Das ist nämlich eigentlich falsch, wenn man das trennen wollte, ja? Denn der erste Tag der ungesäuerten Brote, das war der 15. Nisan. Aber der Tag, als die Passahlämmer geschlachtet wurden, das war der 14. Nisan. Aber Markus erfasst das hier auch zusammen. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete. Aber auch hier wieder, das ist kein Widerspruch, sondern das ergibt sich aus der Tatsache, dass diese Begriffe austauschbar sind und diese Feste zusammengefasst wurden. Und so schreibt Markus es ja auch in Kapitel 14, Vers 1, da hatten wir es ja auch bereits gelesen, Kapitel 14, Vers 1. Es war aber 2 Tage vor dem Passa und dem Fest der ungesäuerten Brote. Also auch hier wieder fasst er es als eins zusammen. So, also noch einmal, wir kommen langsam aber sicher zum Schluss. Wir können ja vorsichtshalber noch mal bei Ihrem Braten gucken, ja. Aber wir nähern uns dem Ende. Am 10. Nissan wurden die Lämmer ausgewählt und 4 bzw. 5 Tage lang aufbewahrt und geprüft. Das deckt sich mit dem Palmsonntag, als der Jesus in Jerusalem hineinritt. Das von Gott bestimmte und erwählte Opferlamm hat das Kreuz vor Augen. Am 14. Nissan wurden diese Lämmer geschlachtet und noch an demselben Abend bzw. in derselben Nacht verzehrt. Das war das sogenannte Passamahl, das eigentliche Passa im Gedenken an den Auszug aus Ägypten und der Verschonung vor dem Tod der Erstgeburt. Und das deckt sich mit dem, dass der Jesus mit seinen Jüngern ja ebenfalls an diesem Tag das Passamahl zu sich nahm, der sogenannte Gründonnerstag. Und im unmittelbar daran anschließenden Abendmahl, da weist der Herr Jesus darauf hin, dass er das ganze Passa, und zwar einschließlich des Festes und der ungesäuerten Brote, in seinem Leib und in seinem Blut erfüllen wird. Das ist mein Blut, das des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Und am darauffolgenden Morgen, am 15. Nissan, jetzt zur Zeit des Herrn Jesus, der Karfreitag, begann das Fest der ungesäuerten Brote mit den Opfergaben, wie diese im 4. Buch Mose, Kapitel 28, beschrieben werden. Und wir denken hier insbesondere auch
an das Sündopfer. Und auch das hat der Herr Jesus in sich erfüllt. Der 15. Nissan, ja, das war der Tag, als der Jesus unsere Schuld auf sich lud und am Kreuz von Golgatha sein unschuldiges Blut an unserer Stadt vergossen hat. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und er hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Kolosser 1, die Verse 13 und 14. Und so sprach auch Paulus völlig zu Recht von Jesus Christus als unserem Passer. Mit Bezugnahme auf das Fest der ungesäuerten Brote. Ne? Denn so heißt es ja hier, 1. Korinther, Kapitel 5, die Verse 7 und 8. 1. Korinther 5, Vers 7, Vers 8. Denn unser Passahlamm, ja, das ist etwas Persönliches, ich sagte es hier bereits, und es ist unser Passahlamm. Ja, das eigentliche Passah, das war eine rein israelitische Angelegenheit, ja, aber jetzt sind wir damit reingezogen, mit involviert. So dass wir sagen können, ja, es ist unser Passahlamm. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteigfest feiern, auch nicht mit Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Halten wir es uns zum Abschluss noch einmal vor Augen. Der Jesus, er ist das stellvertretende Opferlamm, vom Vater erwählt und bestimmt, das am 10. Nissan in Jerusalem mit einem Hosianna in der Höhe empfangen wurde. Der Jesus, er hat sich in dieser Zeit der Karwoche, der Passionswoche, als das makellose Lamm erwiesen, der keine Sünde kannte und in dem kein Falsch gefunden wurde. Der, der von keiner Sünde wusste, ist für uns zur Sünde gemacht worden. Er, der Herr Jesus, ist aber nicht nur das Opfer, sondern auch der Opfernde, der sich selbst freiwillig dahingegeben hat. Und so konnte er mit seinen Jüngern das Passamahl feiern und zugleich das Passahlamm sein. Er ist das Morgenopfer, er ist das Abendopfer. Er trug die Schuld des Einzelnen, wie auch die der ganzen Welt. Er ist das Versöhnungs- und er ist das Sündopfer und er ist der vollkommene Hohepriester, der mit seinem eigenen Blut eine ewige Erlösung erworben hat für die, die an ihn glauben. Alle Opfer, die zum Passa und zum anschließenden Fest der ungesäuerten Brote dargebracht werden mussten, haben sich in Christus Jesus erfüllt. Ja, der Herr Jesus Christus ist das wahre Passa. Er ist die Erfüllung des Gesetzes. Er ist der Erstling aus den Entschlafenen und er ist der einzige Weg zur Versöhnung mit Gott. Er ist der Anfänger und Vollender, der auch mit dir und mit ihnen zum Ziel kommt. Und er ist derjenige, der sagen konnte, es ist vollbracht. Dem Herrn sei es gedankt. Amen.